7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte der akustischen Wochenvorschau der Börsenzeitung. Wir schauen dieses Mal auf die Kalenderwoche 30 und da lohnt ein näherer Blick auf Tesla, die Deutsche Bahn und BASF. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und näher befassen wollen wir uns dieses Mal zunächst mit einem DAX-Schwergewicht aus Walldorf. Den Reigen der Quartalsberichte im DAX, den eröffnet traditionell die SAP und auf den Softwarekonzern schaue ich heute mal mit unserem Chefredakteur und langjährigen SAP-Wegbegleiter Sebastian Schmidt. Hallo Sebastian.
Hallo Sabine, lass mal Vorschusslorbeeren, mal gucken, ob ich die erfüllen kann.
Wir testen's. Der CFO von SAP, Dominik Asam, den hatten wir ja im März im Interview und der hat was gesagt, was ich ganz interessant fand. Er meinte, es ist ja kein Geheimnis, dass sich die tiefsten Taschen für Investitionen in Software in den USA befinden. Da hat er sicherlich recht mit. Man sieht das jetzt allerdings auch im Timing. Nach deutscher Zeit kommen die Zahlen für das zweite Quartal am Montagabend um 22 Uhr, also schon eher die Nacht zum Dienstag. Die Latte, muss man sagen, liegt recht hoch, was die Erwartungen angeht, oder?
Ja, das sicherlich. SAP hat ja zuletzt auch ganz stark performt und das sieht man auch bei den Analysten. Also die absolute Mehrheit hat zurzeit eine Kaufempfehlung für die SAP-Aktie. Das ist jetzt nicht ganz ungewöhnlich, weil das durchaus Usus ist, aber es ist vielleicht noch ein bisschen höherer Anteil. Also von insgesamt über 30 Analysten gibt es überhaupt nur 3, also weniger als ein Zehntel, die den Verkauf da empfehlen. Und die britische Investmentbank Barclays erwartet zum Beispiel ein ermutigendes Quartal. Und die Bank of America ist auch optimistisch für das Umsatz- und Ergebniswachstum. Und das gilt auch für die ein oder andere weitere Bank. Und das, obwohl ja andere Branchenvertreter zuletzt eher negativ überrascht haben. Und naja, die UBS ist sogar der Meinung, dass die Walldorfer aus der europäischen IT-Branche herausragen und sich da ihr eigenes Wetter machen und gar nicht angewiesen sind auf die Großwetterlage.
Jetzt hast du schon gesagt, die Großwetterlage war eher durchwachsen, muss man sagen. Salesforce hat Ende Mai ja eine Wachstumsprognose in Aussicht gestellt, die zu großer Enttäuschung geführt hat und die eigene Aktie auch auf Talfahrt geschickt hat, diesen zeitweise um 19% abgerauscht. SAP hat das kurz mal beeindruckt, aber auch wirklich nur kurz, muss man sagen.
Ja, die SAP-Aktie hat da kurzzeitig auch mal 4% verloren, aber das war ein Rücksetzer von kurzer Dauer und in diesem Jahr eilt die Aktie weiter von Rekord zu Rekord. Ende Juni standen die Titel da schon bei mehr als 189 Euro und das war Rekordhöhe. Seit dem Jahresstart hat die SAP-Aktie um mehr als ein Drittel zugelegt und damit ungefähr 3-mal so stark wie der DAX. Und ja, SAP wird allerdings nur erfolgreich sein, wenn die Kunden die Technologien dann auch nutzen und daran einen Mehrwert sehen. Aktuell ist natürlich die Erwartung hoch wegen KI-Integration und weiterem. Aber ob denn die Kunden dann tatsächlich daraus Nutzen ziehen können, das muss sich erst noch zeigen. Und SAP bemüht sich deshalb auch besonders darum, ihnen dabei zu helfen, diesen Nutzen auch zu finden.
Ja, das passiert konkret im Bereich Business Transformation Management. Der soll die Kunden bei der digitalen Transformation begleiten und die Produkte sollen dieses Vorhaben erleichtern. Da hat SAP ja auch mehrfach jetzt zugekauft, zuletzt vor einigen Wochen mit WalkMe. Das ist ein Unternehmen, da hat man im Bereich Reisekosten bei der Tochter Concur schon zusammengearbeitet und WalkMe schreibt operativ noch Verlust. SAP will dennoch 1,5 Milliarden Dollar zahlen. Das klingt jetzt erstmal teuer. Was ist denn die Ratio dahinter?
Ja, das klingt sogar noch teurer, wenn man sich mal die Zahlen genauer ansieht. Nach Bilanzierungsstandard GAAP endete das Jahr 2023 für WalkMe mit einem operativen Verlust von fast 65 Millionen Dollar. Immerhin ist das ja weniger Verlust, deutlich weniger Verlust als der Umsatz. Der lag nämlich bei 267 Millionen Dollar. Dann ergibt sich eben auf Basis dieses Umsatzes ein Multiple von 5,6. Das ist schon ganz schön happig, aber das ist eben nur Teil des Kalküls, denn in einem Zusammenschluss sehen die beiden Seiten große Wachstumschancen. WalkMe ist ja darauf spezialisiert, Widersprüche oder Fehlerquellen in der Anwendungslandschaft von Unternehmen zu erkennen und kann Nutzern da Hinweise geben, wenn sich bestimmte Arbeitsschritte automatisiert ausführen lassen. Ja, gerade die Integration in eine, sag mal, heterogene Landschaft, das ist für SAP natürlich besonders wichtig, weil auch wenn SAP umfangreiche Softwareangebote bietet, dann sind das doch meistens Großunternehmen, die tatsächlich sehr viele Software im Einsatz haben. Ergänzend ist der Deal außerdem für die Übernahme von LeanIX im vergangenen Jahr. denn die Produkte von LeanIX sollen Unternehmen zu mehr Transparenz über die IT-Landschaft verhelfen. Das heißt, das ist ja der erste Schritt. Ich muss erstmal wissen, wie sieht denn meine IT-Landschaft aus, um dann was anderes einführen zu können. Und ja, im besten Fall würde sich das perfekt ergänzen und die Kunden erkennen erst ihre IT-Landschaft und dann perfekt, wie sie SAP möglichst gewinnbringend einsetzen können.
Jetzt hattest du in einem Kommentar nach diesen Übernahmen von LeanIX und WalkMe die SAP mal als Business Apple bezeichnet. Das ist aus deinem Mund, glaube ich, ein Kompliment. Man weiß hier im Hause, du bist durchaus dem Apple-Produkt nicht abgeneigt. Erklär doch mal ein bisschen, wie du das gemeint hast.
Naja, da hast du wohl noch nicht mitgekriegt, dass ich der Apple Watch abgeschworen habe vor kurzem, aber das ist jetzt nur am Rande bemerkt. Aber tatsächlich ist das natürlich in gewisser Weise ein Lob. Ich habe das dahingehend gemeint, dass Apple eben mit dem iPhone-Ökosystem eine möglichst einfache und umfängliche Nutzungserfahrung bietet. Und gerade das ist ja im Business-Umfeld oft schwierig. Nämlich man bietet ein Produkt an, verspricht allen möglichen Nutzen, aber so out of the box funktioniert das nicht und oft greifen die Sachen nicht gut ineinander. Und dass das eben möglichst einfach geht und die Unternehmen sich eben nicht drum kümmern müssen, dass es gut reinpasst und dass es alles funktioniert, dafür sollen eben Zukäufe wie LeanIX und WalkMe beitragen. Und ja, am Ende ist natürlich auch so, Apple profitiert ja auch vom Image davon, dass man eben, man sagt ja eben, bei Apple funktioniert alles, greift alles ineinander. Und weil das so ist, hat Apple im Image enorm gewonnen über die Jahre. Und genau das will natürlich SAP auch haben, dass man nicht ja die schlechte Integration sozusagen der SAP-Software dann anhaftet, sondern eben sagt, das funktioniert einfach, was SAP anbietet. Und das geht nur in einer ja, gut integrierten IT-Landschaft und dabei will SAP nun selber Hand anlegen und sich nicht mehr darauf verlassen, dass das andere für sie machen.
Ein weiterer Punkt, wo die Kundenzufriedenheit im Moment ein ganz, ganz kritischer Aspekt ist, ist ja auch dieser Wechsel in die Cloud. Die wird immer wichtiger, gerade auch bei KI-Strategien. Da gab es aber Unmut, weil einige Kunden sich dann nicht genug mitgenommen gefühlt haben. SAP hat ja stark diesen Wechsel in die Cloud forciert. Da gibt es jetzt sogar einen eigenen Vorstandsbereich mittlerweile, der nennt sich Customer Services and Delivery, wird geleitet von Thomas Saueressig und dieser Bereich soll quasi sicherstellen, dass die Kunden eben auch in diesem Schritt in die Cloud einen Mehrwert erkennen. Und SAP-seitig ist ja schon klar, dass beispielsweise KI-Innovationen außerhalb der Cloud gar nicht gut nutzbar sein werden.
Ja, gut, das ist natürlich, Cloud und schnelle Innovation sind logischerweise eng miteinander verknüpft und das liegt schon daran, dass kontinuierlich eben neue Anwendungen eigentlich nur über die Cloud ausgerollt werden können, sonst ist immer ein neuer Lizenzvertrag nötig und so weiter. Und ja, viele Anwendungen werden eben künftig dann nur an Kunden der Cloud gehen. SAP kooperiert da mit einer ganzen Reihe an Technologieunternehmen, Amazon, Microsoft, Google, Meta, Mistral und Nvidia, um nur einige zu nennen. Und die Neuerungen, die SAP dann zügig an die Nutzer ausspielen will, über die Cloud, die sollten natürlich dann die Nutzer nicht überraschen und sollten von den Nutzern auch genutzt werden können, denn wir kennen das selber. Wir haben ja auch Software in Anwendung, plötzlich gibt es neue KI-Tools, völlig unverhofft und ohne eine Erklärung. Und damit das den SAP-Kunden nicht so geht, wird das, ja, gibt es ein Vorzeigeprojekt praktisch, das ist der Assistent Joule. Den will SAP bis zum Jahresende schrittweise über die wichtigsten Anwendungen hinweg ausrollen. Und seit dem vierten Quartal haben die Wolder nach eigenen Angaben dann bereits 50 KI-Innovationen ausgerollt. Bis Ende 2024 soll das praktisch verdoppelt werden auf 100 Anwendungsszenarien für künstliche Intelligenz. Und ja, das wäre schon ziemlich viel. Ob das dann am Ende genutzt wird und wie der Nutzen von den Kunden gesehen wird, wird aber darüber entscheiden, ob SAP tatsächlich die hohen Ziele, die viele Analysten oder Erwartungen, die viele Analysten haben, auch erfüllen kann.
Also die Liste an Neuerungen, die da noch kommen soll, ist lang sicherlich auch ein Thema, was bei den Quartalszahlen nochmal zur Sprache kommen wird. In der Nacht von Montag auf Dienstag unserer Zeit werden diese veröffentlicht. Vielen Dank schon mal für die Einschätzung vorab. Das war Sebastian Schmidt, Chefredakteur der Börsenzeitung. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Danke, Sabine. Immer gern.
Neben SAP lohnt auch noch ein näherer Blick auf einige weitere Unternehmen und die hat sich mein Kollege Franz Kongbui näher angeschaut. Hallo Franz.
Hallo Sabine.
Franz, am Dienstag gibt es zunächst neue Zahlen von Tesla in den USA, die Zahlen zum zweiten Quartal. Und das Unternehmen von Elon Musk, das ist ja eigentlich immer für eine Nachricht gut.
Das stimmt. Es gab ja eine schwache Nachfrageentwicklung in den vergangenen Quartalen. Also hat Tesla tief in die Trickkiste gegriffen, um die Investoren bei Laune zu halten. Und das hat dazu geführt, dass die Anfang Juli vorgelegten Absatzzahlen für das zweite Quartal stärker ausgefallen waren als erwartet. Die Auslieferungen zum Beispiel gingen im Vergleich zum Vorquartal lediglich um 5% zurück und gegenüber dem Auftaktquartal 2024 konnten sie sogar um 15% zulegen.
Dann hat sich ja der Griff in die Trickkiste bewährt. Was genau hat Tesla denn da gezaubert?
Ja, da nennt Goldman Sachs eine Kombination von Faktoren. Zum Beispiel habe Tesla mehr altes Inventar ausgeleert. Zudem wurde erneut zu umfangreichen Preissenkungen gegriffen und außerdem auch noch von staatlicher Förderung profitiert. So habe sich eine Variante des Model 3 mit hoher Reichweite zuletzt wieder für Steuergutschriften und das im Rahmen des Inflation Reduction Act qualifiziert.
Das sind ja jetzt aber nur Maßnahmen, die sich nicht unbegrenzt ausschöpfen lassen, oder?
Das stimmt. Und auch der Branchendienst Edmunds fürchtet, dass die Trickkiste bald leer sein dürfte. Und dann hat Travis Research darauf verwiesen, dass die hohen Zinsen Kunden die Finanzierung von Stromern im Vergleich zu Verbrennern noch unattraktiver machen würden. Außerdem lastete die Discount-Strategie, die ganzen Rabatte, natürlich anhaltend schwer auf den Gewinnspannen. Die operative Marge brach bereits im ersten Quartal um 592 Basispunkte auf 5,5% ein. Und angesichts erneuter Preiskürzungen droht den Analysten zufolge anhaltender Druck.
Da müsste Tesla jetzt ja vielleicht mal ein paar neue Tricks in die Kiste packen. Was könnte denn da noch kommen?
Ja, zuletzt sorgten zwei Zukunftsprojekte bei Anlegern für Hoffnung. Zum einen die für August angekündigte Vorstellung eines Robotaxis und zum anderen der angebliche Launch neuer Massenmarktmodelle im nächsten Jahr. Allerdings nehmen Analysten solche Bekanntmachungen mit Vorsicht. Immerhin gab es immer eine lange Zeitspanne zwischen vergangenen Produktankündigungen und großflächigen Marktstarts. Und hinzu kommt laut Branchenkennern auch noch, dass die chinesische Konkurrenz nicht nur in Bezug auf Elektroautos, sondern auch mit Blick auf das autonome Fahren erstarkt ist.
Am Donnerstag hält dann die Deutsche Bahn ihre Halbjahrespressekonferenz ab. Jetzt ist Bahnbashing ja in Deutschland so ein bisschen was wie Volkssport mittlerweile. Aber seit der Fußball-Europameisterschaft sind da auch internationale kritische Stimmen dabei.
Ja, es gab ja schließlich Verspätungen und Zugausfälle zuhauf. Da hagelt es auch zu Recht Kritik. Aber in dieser Woche hat ja die Generalsanierung der Riedbahn begonnen. Und das soll der Startschuss für das große Modernisierungsprogramm der Deutschen Bahn sein. Man muss ja auch zugeben, die Infrastruktur ist zum Teil wirklich marode. Da ist was überfällig.
Das sind ja auch Argumente, die der Bahnvorstand gerne mal zur Rechtfertigung heranzieht. Der wird sich aber voraussichtlich ja trotzdem auch mit Kritik befassen müssen. Es gibt ja durchaus auch die eine oder andere interne Baustelle im Unternehmen.
Ja, das sind so einige. Angefangen zum Beispiel bei den unklaren Finanzierungen aus dem Bundeshaushalt. Und am Donnerstag bei der Halbjahrespressekonferenz wird es sicher auch um den geplanten Verkauf der Logistiktochter Schenker gehen.
Gibt es denn vielleicht auch irgendwo positive Themen, die zur Sprache kommen könnten?
Na, durchaus, denn die Ergebniszahlen der ersten 6 Monate, die dürften recht ansehnlich ausfallen. Nach tiefroten Zahlen 2023 soll in diesem Jahr insgesamt wieder ein positiver operativer Gewinn, und zwar von über 1 Milliarde Euro, sowie auch ein höherer Umsatz in den Büchern stehen.
Am Freitag legt dann auch noch BASF die Zahlen für das zweite Quartal vor und da steht eine Premiere bevor.
Genau, bei BASF ist nämlich seit Mai ein neuer CEO im Amt. Der ist zwar schon lange im Konzern und er kennt das Geschäft aus dem FF, aber Markus Kamit präsentiert jetzt erstmals in der neuen Funktion die Quartalszahlen.
Jetzt hat ja die Chemieindustrie 2 durchaus schwierige Jahre hinter sich. Man hatte zuletzt den Eindruck, die Stimmung hat sich etwas aufgehellt. Wie ist denn die Lage bei BASF?
Naja, noch von Euphorie weit entfernt, aber es hat sich aufgehellt. Im ersten Quartal hatte der Konzern noch deutlich niedriger Verkaufspreise zu spüren bekommen. Da lag das bereinigte operative Ergebnis um 5,3% niedriger bei 2,7 Milliarden Euro. Allerdings wurde das vom Management als solider Jahresauftakt eingestuft und die Ertragsentwicklung hatte auch die Analystenerwartungen überstiegen. Die Prognose für das Geschäftsjahr wurde bestätigt und es wird davon ausgegangen, dass dieses Bild sich im zweiten Quartal ebenfalls bestätigt haben sollte. Ein grundlegendes Strategieupdate hat Kamit übrigens für den weiteren Jahresverlauf angekündigt.
Schauen wir mal noch, welche weiteren Termine man in der kommenden Woche im Blick haben sollte. Am Montag beginnt die Generalversammlung der Welthandelsorganisation WTO in Genf und wird dann bis zum Dienstag dauern. Und die People's Bank of China gibt den Referenzzins für Bankkredite bekannt. Am Mittwoch steht dann die Halbjahrespressekonferenz der Sparkassenfinanzgruppe Baden-Württemberg in Stuttgart auf dem Programm. Und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu wird eine Rede vor dem US-Kongress in Washington halten. Am Donnerstag treffen sich dann die Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten in Rio de Janeiro. Dieses Treffen dauert bis zum Freitag. Weitere Termine aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft und die Updates zu den wichtigsten Konjunkturindikatoren, die finden Sie wie immer in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Aus dem Hause Börsenzeitung gibt es in der kommenden Woche noch eine Veranstaltung, und zwar am Montag im Bereich Börsenzeitung Live ein Online-Seminar zur ESG-Haftung am Kapitalmarkt. Unter anderem geht es da um die Folgen fehlerhafter ESG-Angaben. Und in der gedruckten Zeitung, da finden Sie auf der Personenseite natürlich täglich Personengeschichten und Porträts und in der Sonnabendausgabe auch immer die Spezialthema-Seite Recht und Kapitalmarkt. Unser Podcast Nachhaltiges Investieren, der dreht sich dieses Mal um das Thema Öl- und Gasinvestitionen. Henrik Ponzen ist bei mir zu Gast, Chief Sustainability Officer der Union Investment. Die hat eine neue Strategie für den Umgang mit Öl- und Gasinvestments kürzlich angekündigt, und die Details dazu, die haben wir im Podcast besprochen, in allen gängigen Podcatchern zu finden. Die wichtigsten Links stehen natürlich auch in den Shownotes zu dieser Folge. Das wird der Fahrplan für die kommende 30. Kalenderwoche. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag um 17 Uhr. Wenn Sie in Frankfurt oder Umgebung sind, dann schauen Sie doch am Wochenende mal auf dem Osthafenfest vorbei. Es gibt den ein oder anderen musikalischen Rückgriff auf die 90er Jahre. Und sportliche Highlights stehen in Frankreich an. An diesem Sonntag das Finale der Tour de France. Und nächsten Freitag geht es dann mit den Olympischen Spielen sportlich weiter. Vorher hören wir uns aber am Freitag noch einmal zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind.
Genau. Erholen Sie sich gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.